NDR Info. Echo des Tages.
2022 mit dem Segen der Bundeskanzlerin. Als erste Regierungspartei hat sich die CSU auf ein Datum für den beschleunigten Atomausstieg geeinigt und Angela Merkel applaudiert. Mehr dazu gleich und auch der Kommentar. Außerdem, der Iran meldet die Enttarnung von Dutzenden amerikanischen Spionen. In Spanien widersetzen sich Zehntausende dem amtlichen Demonstrationsverbot. Und zum Schluss, wie gewohnt am Wochenende, der Blick auf den Sport. Willkommen zum Echo des Tages. Ich bin Golo Schmidt. Zunächst aber zur CSU. Da ist Bayerns Umweltminister Markus Söder der Mann der Stunde. Das von ihm entwickelte Konzept für eine Energiewende, für einen Atomausstieg bis 2022, es überzeugte am Ende nicht nur die Mehrheit im grummelnden Parteivorstand, sondern auch die Bundeskanzlerin. Angela Merkel, heute Gast auf der CSU-Klausur im Bayerischen Andex, adelte Söders Plan mit dem Prädikat ganz außerordentlich. Horst Seehofer, der sich als Parteichef mit Söders Konzept schmücken darf, zum Klausurende deshalb in bester Laune. Nikolaus Neumeier berichtet.
Mein Gemüt ist so wie das Wetter, also sehr sonnig, meinte Horst Seehofer, als er die Abschlusspressekonferenz eröffnete. Der CSU-Chef war so zufrieden, weil ihm seine Partei trotz intensiver Diskussionen letztlich gefolgt ist beim Atomausstieg.
Dass die Verdoppelung der erneuerbaren Energien insgesamt möglich ist und auch stattfinden wird, ist ja Konsens.
Doch die Zweifel bleiben. Bei der Abstimmung über das Energiepapier enthielten sich 6 Vorstandsmitglieder, unter ihnen Innenminister Friedrich oder der Wirtschaftspolitiker Ernst Hinsken.
Es geht nicht an, dass rund um der Bundesrepublik Deutschland zurzeit 37 Kernkraftwerke im Bau oder in Planung sind. Und ein Kernkraftwerk ist zum Beispiel nur knappe 50 Kilometer von meinem Wahlkreis entfernt. Und auf der anderen Seite steigen wir aus.
Zweifel bleiben vor allem in der Landesgruppe im Bundestag. Deren Chefin Gerda Hasselfeld trägt das Ausstiegsdatum zwar mit, ist aber nach wie vor skeptisch.
Wir haben natürlich noch einen großen Weg vor uns, nämlich die Erarbeitung der Gesetze. Und da werden wir all das mit zu berücksichtigen haben, was angesprochen wurde.
So intensiv war die Diskussion innerhalb der CSU, dass man auch die Kanzlerin warten ließ. 2 Stunden lang hatte also die Bundeskanzlerin Zeit für die angenehmen Seiten des Klosterbergs und ließ sich am Freitagabend vom Abt durch die barocke Klosteranlage führen.
Ich hatte gestern während der Energiediskussion der CSU noch die Möglichkeit, auch mir ein wenig das Kloster anzuschauen und mit dem Abt und den Brüdern hier zu sprechen. Und das war für mich sehr beeindruckend.
Merkel zeigte sich aber auch vom CSU-Energiekurs durchaus beeindruckt. Wohl deswegen, weil CDU und CSU nun demonstrieren können, dass es ihnen wirklich ernst ist mit dem Atomausstieg.
Die Unionsparteien gehen gemeinsam in die Erarbeitung der nicht einfachen, aber wichtigen Entscheidungen. Wir übernehmen gemeinsam Verantwortung für Deutschland.
Und Horst Seehofer sieht Bayern sogar als Vorreiter. Wir wollen auch nicht Stromdurchleiter oder Stromhändler werden. Wir wollen Produzent bleiben, meinte er.
Wenn ein Bundesland mit 5 Kraftwerksblöcken sich zutraut, und wir trauen uns das aus Überzeugung zu, diesen Weg zu gehen, dann kann dies auch motivierend sein für andere Bundesländer.
Beim Weg in die grüne Zukunft will Seehofer vor allem die Bürger mitnehmen. Er schwärmte also von einer dezentralen, autarken Stromversorgung und von Unabhängigkeit gegenüber den Energiemultis.
Dass die Bürger so ihre Kraftwerksanlagen selber mitfinanzieren und betreiben.
Ein Thema in Andex war auch das Ringen um das Euro-Rettungspaket. Kanzlerin Merkel zeigte sich hier zuversichtlich, dass es keine Querschüsse mehr aus der CSU geben werde.
Es war auch ein großer Wille, zur Lösung beizutragen und nicht das Problem zu vergrößern.
Dazu kam das Versprechen des CSU-Chefs, mit uns wird es keine Basisbefragung zur Euro-Rettung geben.
Das möchte ich nochmal dick unterstreichen, wie wichtig die europäische Währung für uns ist. Also da gibt es sehr hohes Maß an Übereinstimmung.
Und die Kanzlerin stellte der CSU sogar in Aussicht, Bundestag und Bundesrat sollten bei Währungsfragen künftig stärker eingebunden werden.
Kernpunkt aber, die CSU beschließt den Atomausstieg 2022 für Bayern. Und ist das nun die große Einsicht? Das ist die Frage. Ist die CSU, die Bayern ja immerhin zu 50% unter Atomstrom gesetzt hat, zur Besinnung gekommen? Oder steckt mehr dahinter? Der Kommentar von Stanislaus Kosakowski.
Der kleinste Regierungspartner in der Bundesregierung hat in der hitzig geführten Atomdebatte nach dem Unglück von Fukushima nichts anderes zu tun, als ein Landesprogramm für die Energiewende in Bayern zu beschließen. Darin werden die Bürger ermuntert, sich als Teilhaber der vielen geplanten Windkraft- und Solarparks zu engagieren. Der bayerische Energiemix von knapp 60% Atomstrom zu 25% erneuerbaren Energien, er soll innerhalb von 11 Jahren nahezu umgedreht werden. Der CSU-Chef präsentiert sich dabei als oberster Ökostromrevolutionär unter den Bundesländern, wobei er besonders auf das grün-rot geführte Nachbarland Baden-Württemberg schielt. Macht der lange Zeit so passionierte Bundespolitiker Horst Seehofer jetzt den Schwenk zur Kirchturmpolitik? Es hat den Anschein, doch das nimmt der Politstratege lieber in Kauf, als zuzugeben, was sein eigentliches Kalkül hinter der Sache ist. Seehofer betont, er wolle Antreiber sein für das bundesweite Ausstiegskonzept, das in den nächsten Wochen festgezurrt werden soll. Es soll dem bayerischen Entwurf möglichst nahe kommen. Dabei kann es ihm relativ egal sein, ob und welches Ausstiegsdatum im künftigen Konzept der schwarz-gelben Merkel-Regierung drinstehen wird. Ist es dasselbe Datum, kann Seehofer feiern, dass er sich durchgesetzt hat. Wird es ein späterer Zeitpunkt, kann er die grüne Rolle des Anti-Atom-Robin Hood einnehmen. Seehofer ist dabei, die CSU von der Erosion der schwarz-gelben Sympathiewerte abzusichern. Im Bund wie im Freistaat. Die Energiewende ist für ihn Projekt, um die CSU neu auszurichten. Die CSU soll grüner werden, dafür hat er bei der Vorstandsklausur in Andex einen Markstein gesetzt. Und da kann Seehofer parteiinternen Streit sogar als Pluspunkt verkaufen. Die CSU, so Seehofer, ist eine Diskussions- und Mitmachpartei. So verstanden sich die Grünen seit jeher. Ihnen will der CSU-Chef mit seinem Kurswechsel Wähler abspenstig machen. Seine Zielgruppe sind vor allem die eher konservativ eingestellten Grünen-Sympathisanten. Leute, die vor nicht allzu langer Zeit noch CSU gewählt haben. Doch eine wichtige Nagelprobe wird die Tragfähigkeit des christsozialen Energiekonzeptes sein. Geht es doch um eine 180-Grad-Wende, einen Wandel der einstigen Atomverfechter vom Saulus zum Paulus. Bezeichnenderweise führt Seehofer hier als sein stärkstes Argument an, er würde nicht den Ausstieg 2022 fordern, wenn er nicht völlig von der Machbarkeit und Richtigkeit überzeugt wäre. Wirklich belastbare Fakten für den Erfolg dieses Konzepts vermissen aber selbst Leute aus den eigenen Reihen. Vor allem diejenigen, die den bundesdeutschen Atomausstieg mitorganisieren sollen. Die Bundestagsabgeordneten der CSU in Berlin. Aber die sind vom bayerischen Kirchturm aus ohnehin kaum zu sehen.
Stanislaus Kossakowski kommentierte den CSU-Beschluss, bis 2022 aus der Atomenergie auszusteigen. Und damit ins Ausland. Da wartet der Iran heute mit einer durchaus spektakulären Meldung auf. Und die Frage ist, ob dahinter wirklich, wie behauptet, ein schwerer Schlag gegen den Erzfeind USA steht oder ob da nur die Propagandamaschine hochgefahren worden ist. Teheran jedenfalls will mehr als 30 Spione festgenommen haben, die angeblich im Auftrag der CIA unterwegs waren. Einzelheiten von Ulrich Pick.
Nach Angaben iranischer Medien ist es dem iranischen Geheimdienst in einer umfangreichen Aufklärungsarbeit gelungen, ein Netzwerk internationaler Agenten zu sprengen. Bei der Aktion seien zahlreiche Personen enttarnt und festgenommen worden, die sowohl in der Islamischen Republik selbst als auch in der Türkei, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Malaysia spioniert hätten. Über den Umfang der Aktion hieß es in den staatlichen Nachrichten: Das Kommuniqué sagt, die herausragenden Mitarbeiter des Geheimdienstministeriums hätten 30 Spione der Amerikaner verhaftet, sowie 42 Offiziere der Ausspähung und Operation der amerikanischen CIA aufgedeckt. Die Festgenommenen und Enttarnten sollen versucht haben, Informationen über die Rüstungs-, Atom- und Biotechnologieindustrie ebenso herauszubekommen wie Hintergründe über die Öl- und Gasanlagen. Der Bericht des iranischen Fernsehens nannte weder einen genauen Zeitpunkt der Festnahmen noch konkrete Orte. Zudem wurden keine Bilder gezeigt. Bereits vor einigen Tagen hatte Geheimdienstminister Haider Moslehi angekündigt, er werde der Öffentlichkeit in Kürze eine, so wörtlich, gute Botschaft übermitteln. Die Nachricht des iranischen Fernsehens über die Festnahme und Enttarnung amerikanischer Spione erfolgte wenige Wochen, nachdem sich Präsident Mahmoud Ahmadinejad und Staatsoberhaupt Ayatollah Ali Khamenei einen heftigen Streit über die Führung des Geheimdienstministeriums geliefert hatten. Ahmadinejad hatte damals Ressortchef Moslehi entlassen, was Khamenei als religiöser und politischer Führer des Landes wieder rückgängig machte. Die Maßnahme des geistlichen Führers wurde als schwere Ohrfeige für Ahmadinejad gewertet. Was die heute bekannt gegebenen Aktionen betrifft, so muss man abwarten, welche Personen konkret festgenommen worden sind und ob sie öffentlich vorgeführt werden. Denn bislang ist nicht klar, ob es sich in erster Linie um Amerikaner handelt oder um Iraner, die sich für US-Geheimdienste haben anheuern lassen. Auf Spionage steht in Iran die Todesstrafe. Washington und Teheran unterhalten seit mehr als 30 Jahren keine diplomatischen Beziehungen mehr. Die USA werden in Iran durch die Schweiz vertreten, die Islamische Republik Iran in den USA durch Pakistan.
Der Iran meldet die Festnahme von Dutzenden Auslandsspionen, soweit der Bericht von Ulrich Pick. Nach Spanien, dort heute Tag der Besinnung, der Tag vor der Kommunal- und Regionalwahl. Demonstrationen sind da nicht erlaubt, so hatte es die Wahlkommission entschieden, denn sie fürchtet die seit Tagen anhaltenden Proteste gegen die miserablen Zustände auf dem Arbeitsmarkt und den harten Sparkurs. Die könnten den Wahlablauf gefährden. Vor allem junge Leute scheren sich allerdings einen Teufel um das Demonstrationsverbot. Und die Frage ist, wie reagiert die Polizei? Aus Madrid, Thorsten Harms.
Auch John Lennons Stück Imagine hatten die Protestierer an der Puerta del Sol in Madrid im Repertoire. Unter sengender Sonne fanden bis zum Nachmittag nur wenige Menschen zum Protestcamp. Vor allem Leute, die im Zentrum einkaufen waren, wollten sich das Ganze mal aus der Nähe ansehen. Ich schaue nur zu und höre mir an, was die Leute sagen. Ich bin weder dafür noch dagegen und mische mich auch nicht ein. Obwohl in ganz Spanien in der Nacht geschätzte 60.000 Menschen in dutzenden Städten protestiert haben, hat die Polizei heute nicht eine einzige Festnahme vermelden können. Die Organisatoren setzen alles daran, dass ihre Veranstaltungen friedlich bleiben, auch wenn sie nach Ansicht der Polizei illegal sind. Die oberste Wahlbehörde hatte auf die gesetzliche Regelung hingewiesen, dass der heutige Tag ein Tag des Nachdenkens vor den Regional- und Kommunalwahlen sei und deshalb sämtliche Demonstrationen verboten. Tausende ließen sich das aber nicht verbieten, wohl wissend, dass es sich keine Regierung vor den Wahlen erlauben kann, die Polizei gegen friedliche Demonstranten aufmarschieren zu lassen. Sie werden das Protestcamp sicher nicht auflösen, denn allein schon durch das Verbot sind viel mehr Leute gekommen. Und je näher die Wahlen kommen, umso weniger ist es sinnvoll, das hier aufzulösen. So sagt Hector. Der 31-Jährige ist Doktorand an der Universität in Madrid. Auch für die kommende Nacht rechnet er wieder mit mehreren 10.000 Menschen allein in Madrid. In rund 60 weiteren Städten wollen ebenfalls Demonstranten zentrale Plätze und Straßen besetzen. Den Tag über vermieden sie es, Aussagen zu den anstehenden Wahlen zu machen. Denn das könnte die Polizei nutzen, um das Verbot der Veranstaltungen doch noch durchzusetzen. Die auch heute wieder erneuerten Forderungen sind dennoch nicht unpolitisch. Ich bin da, weil ich mich nicht von Politikern repräsentiert fühle, weil es so viele soziale Probleme gibt. Das Bildungssystem funktioniert nicht. Die Politik kümmert sich nicht um soziale Werte und auch nicht um Arbeitsplätze, die auch die Würde der Beschäftigten achten. Ursprünglich sollte die Bewegung nur bis zu den Wahlen arbeiten, aber der enorme Zulauf dürfte dafür sorgen, dass es wahrscheinlich auch in den kommenden Wochen weitergeht. Ohne dass Soziologen oder die Köpfe der Organisation erklären können, warum der Protest innerhalb von nur einer Woche so viel Fahrt aufgenommen hat.
Protest gegen den Sparkurs in Spanien trotz Verbot, Thorsten Harms berichtete. Auch in Tschechien streicht die Regierung im Haushalt, wo es nur geht, und bittet die Bürger zur Kasse, dass es nur so klingelt. Und auch dort gehen die Leute jetzt auf die Straße. Auf dem Wenzelsplatz in Prag, der berühmten Geschäfts- und Flaniermeile im Stadtzentrum. Dort also haben sich heute erstmals seit dem Umsturz 1989 wieder Zehntausende zum Protest versammelt. Mehr dazu von Kilian Kirchgessner.
Die Pläne der tschechischen Regierung sehen unter anderem vor, das Renteneintrittsalter schrittweise auf 73 Jahre zu erhöhen. Außerdem sollen die Zuzahlungsbeiträge im Gesundheitswesen deutlich steigen. Als unausgewogen und nicht durchdacht bezeichnen die Gewerkschaften diese Überlegungen. Václav Picl vom tschechischen Gewerkschaftsbund: Für die derzeitige konservative Regierung ist arrogantes und asoziales Verhalten typisch. Sie sollte die eindeutige Meinung der Bürger hören, dass wir sie nicht mehr als unsere legitimen Vertreter ansehen. Die Regierung von Premierminister Petr Nečas ist bei den Wahlen vor einem Jahr mit dem Versprechen angetreten, den Staatshaushalt zu konsolidieren. Es werde schmerzhafte Einschnitte geben müssen, sagten die Koalitionsparteien schon vor der Wahl. Die Gewerkschaften indes kritisieren, dass die jetzt geplanten Vorhaben insbesondere die sozial Schwachen und die Kranken belasteten. An der Großdemonstration auf dem Prager Wenzelsplatz beteiligten sich nach Angaben der Gewerkschaften fast 50.000 Teilnehmer. Viele von ihnen sind mit Bussen und Sonderzügen aus ganz Tschechien in die Hauptstadt gereist. Gewerkschaftsvertreter Václav Pitzel: Wir fordern die Regierung auf, die Vorschläge zurückzuziehen. Sie haben negative Auswirkungen auf die meisten Bürger dieses Staates. Die Demonstration ist zugleich unsere letzte Warnung vor radikaleren Aktionen, die als nächstes kommen. Die Gewerkschaften stellen bereits jetzt landesweite Streiks in Aussicht.
Massenprotest gegen die Prager Rotstiftpolitik. Aus Prag war das Kilian Kirchgesner. Wir bleiben in Europa. Da sind sie alles andere als unkompliziert, die Verhältnisse zwischen Polen und Russland und Deutschland. Das Massaker von Katyn 1940, bei dem die sowjetische Geheimpolizei tausende polnische Offiziere, Geistliche und Intellektuelle ermordete. Es schmerzt die Polen bis heute. Später dann immer wieder Streit um politische Projekte, sei es Polens Zusage an die USA, seinen Boden für das amerikanische Raketenabwehrsystem herzugeben, von dem sich Moskau bedroht fühlt, oder sei es der deutsch-russische Plan, Polen mit dem Bau einer Erdölpipeline durch die Ostsee buchstäblich zu umgehen. Vor diesem Hintergrund gilt es schon als Erfolg, dass die Außenminister der drei Länder sich heute überhaupt an einen Tisch gesetzt haben. Ob dabei mehr als höfliche Floskeln die Runde machten, weiß Ludger Katzmitzak.
Wie drei gute Schulfreunde auf Klassenfahrt schlenderten die Außenminister durch das Kaliningrader Fischdorf, ein modernes Gastronomie- und Freizeitzentrum im Herzen des früheren Königsberg. Die Bewohner der westrussischen Exklave führen fast ein Inseldasein. Ohne Visum dürfen sie ihre Region nicht verlassen. Die direkten Nachbarn Litauen und Polen sind daher eigentlich ganz nah und trotzdem sehr weit weg. Deutschlands Außenminister versprach, sich in Brüssel dafür stark zu machen, dass der Visazwang im kleinen Grenzverkehr möglichst bald wegfällt.
Es handelt sich hierbei um eine praktische Erleichterung, um eine praktische Lebensverbesserung für die Menschen. Es geht nicht um Präzedenzfälle für andere Länder. Und das gilt es zu unterstreichen, dann werden sicherlich auch die letzten Sorgen bei den Kollegen in der Europäischen Union zerstreut sein.
Sowohl Polens Chefdiplomat Radosław Sikorski als auch Gastgeber Sergej Lawrow signalisierten kopfnickend ihre Zustimmung. Dann war aber auch schon Schluss mit den Gemeinsamkeiten. In wichtigen außenpolitischen Fragen liegen Polen und Deutschland auf der einen und Russland auf der anderen Seite weit auseinander. So hatten sich Sikorski und Westerwelle bereits einen Tag zuvor dafür ausgesprochen, Sanktionen gegen das Regime in Weißrussland zu verhängen. Präsident Lukaschenko habe faire Wahlen versprochen, so Westerwelle. Stattdessen lasse er nun unliebsame Oppositionelle verhaften und verurteilen.
Wir Deutsche sind der Überzeugung, dass wenn die Menschenrechte in einer solchen Massivität verletzt werden, dass dieses auch eine klare Antwort seitens der Europäischen Union braucht. Deswegen haben wir uns und werden wir uns auch für gezielte Sanktionen aussprechen. Aber wir wollen diejenigen treffen, die dieses Unrecht zu verantworten haben, nicht die Menschen in Weißrussland.
Russlands Außenminister ließ keine Zweifel aufkommen, dass Moskau eine europäische Politik der Sanktionen gegen Belarus nicht unterstützt.
Wir appellieren an die Führung in Weißrussland, die Menschenrechte einzuhalten. Die OSZE beobachtet die Lage und wir warten noch auf den entsprechenden Abschlussbericht. Sanktionen gegen Minsk halten wir mit Blick auf die demokratische Entwicklung des Landes jedoch nicht für förderlich. Nicht weniger unmissverständlich äußerte sich Lawrow zu den Plänen eines europäischen Raketenabwehrsystems. Moskau hat Angst, dass ein solches System gegen Russland gerichtet sein könnte. Die Verhandlungen darüber gingen zwar voran, so der Minister, aber viel zu langsam. Eine solche Raketenabwehr kann es nur geben, wenn das System nicht gegen die Teilnehmerstaaten und gegen Russland gerichtet ist. Und wir haben immer gefordert, dass diese Sicherheitsgarantie schriftlich festgehalten wird. In diesem Punkt spüre ich jedoch einen beharrlichen Unwillen der Beteiligten. Wir müssen uns vor Augen halten, wie wir in 10 Jahren in Europa leben wollen. In einem gemeinsamen Haus oder zurückgeworfen in eine Zeit wie vor 30 Jahren. Die strittigen Themen bleiben, aber dass in Kaliningrad in dieser Dreierkonstellation überhaupt offen darüber gesprochen wurde, werten viele Beobachter bereits als großen Erfolg.
Deutsch-polnisch-russisches Außenministertreffen in Kaliningrad. Informationen waren das von Ludger Katzmitzak. Vor einer Woche war Dominik Strauss-Kahn in New York festgenommen worden, weil er versucht haben soll, ein Zimmermädchen zu vergewaltigen. Jetzt ist der inzwischen zurückgetretene IWF-Chef auf Kaution frei, steht allerdings unter Hausarrest. Sein neues Domizil, 71 Broadway, ein umgebautes Bürogebäude unweit der Wall Street nahe Ground Zero, mitten im sogenannten Ring of Steel, der mit tausenden Videokameras kontrollierten Sicherheitszone von Lower Manhattan. Eine Adresse, die lange niemand bekannt geben wollte, nachdem sich sein Auszug, der Auszug von Dominik Strauss-Kahn aus der Untersuchungshaft, komplizierter gestaltet hatte als erwartet. Einzelheiten von Thomas Schmidt.
Es war dann doch noch ein nervenzehrendes Geduldsspiel. Wohin mit Dominik Strauss-Kahn? Diese Frage hatte das Verteidigerteam des Ex-IWF-Chefs am Freitag stundenlang in Atem gehalten. Als schließlich eine Lösung gefunden war, herrschte über den Ort, an dem der 62-Jährige nun wohl für ein paar Tage vorübergehend untergebracht wird, tiefes Schweigen. Nur die Erleichterung, dass man überhaupt ein Quartier gefunden hatte, war deutlich herauszuhören.
I don't care about hiding where he stays. We're happy to have him stay anywhere.
Wo er ist, das ist nicht mein Thema. Wir sind froh, dass er irgendwo untergekommen ist, so Anwalt William Taylor am Ende eines langen Tages. Ob sich Strauss-Kahns Ambiente nach 4 unbequemen Tagen in einer Einzelzelle des Gefängniskomplexes Rikers Island wesentlich verbessert hat, mag bezweifelt werden. Er sei jetzt im Gewahrsam eines vom Gericht beauftragten Sicherheitsunternehmens. Dieses sei nicht verpflichtet, den Aufenthaltsort Strauss-Kahns mitzuteilen, hieß es in Justizkreisen. Die Tore des Untersuchungsgefängnisses hatten sich nach Angaben der Justizbehörden für Strauss-Kahn erst in den Nachmittagsstunden des Freitags geöffnet, viel später als ursprünglich geplant. Zu der Verzögerung war es gekommen, weil Bewohner eines noblen Wohnkomplexes an Manhattans Upper East Side, in der Strauss-Kahns Ehefrau Anne Sinclair ein Apartment angemietet hatte, gegen die Unterbringung des 62-Jährigen in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft protestiert hatten und eine neue Unterkunft gefunden werden musste.
The move is because members of the press attempted to invade his private residence.
Der Ortswechsel wurde wegen einer Invasion von Presseleuten erforderlich, so die Begründung von Anwalt Taylor. Tatsächlich waren den Anwohnern aber neben dem schon gestern früh enormen Medienaufgebot auch die umfassenden Sicherheitsauflagen nicht geheuer. Nach seiner Haftentlassung muss Strauss-Kahn eine elektronische Fußfessel tragen. Sein Wohnsitz wird nicht nur von Videokameras überwacht, sondern auch rund um die Uhr von bewaffneten Sicherheitsposten. Die festgelegte Kaution in Höhe von $1 Million, umgerechnet rund 700.000 Euro, hatten die Verteidiger zunächst pünktlich hinterlegt. Die Entscheidung, Strauss-Kahn nun zunächst vorübergehend unterbringen zu lassen, fiel dann aber erst am Freitagnachmittag nach längeren Verhandlungen und einer neuerlichen Anhörung des Gerichts mit Vertretern der Staatsanwaltschaft und Strauss-Kahns Anwälten. Nach der Freilassung forderte Verteidiger William Taylor Medien und Öffentlichkeit zur Zurückhaltung gegenüber dem Angeklagten und seiner Familie auf.
Respect the rights of Mrs. Sinclair, Mr. Strauss-Kahn and their family to privacy and to some time together in the quiet.
Respektieren Sie das Recht von Frau Sinclair, Herrn Strauss-Kahn und ihrer Familie auf Privatsphäre und ein paar Momente der Ruhe, so der Verteidiger. Ein Appell, gut gemeint, aber wohl mit wenig Aussicht auf Erfolg.
Dominik Strauss-Kahn unter Hausarrest und schwer bewacht in New York. Aus eben New York war das Thomas Schmidt. Nach Südostasien. Panzer vor den glitzernden Einkaufszentren Bangkoks. Vor einem Jahr rückte die thailändische Armee mit Kanonen auf ein wochenlang besetztes Geschäftsviertel vor. Die Regierungsgegner, sie gaben auf. 9 Wochen lang hatten sie protestiert. Am Ende waren 92 von ihnen ums Leben gekommen. Und gescheitert war der Versuch, die Regierung zu stürzen. Die nächste Chance kommt nun an der Wahlurne. Am 3. Juli wird ein neues Parlament gewählt und an diesem Wochenende hat der Wahlkampf begonnen. Aus Bangkok Udo Schmidt.
Aufregung auf dem Bangkapi-Markt am Stadtrand Bangkoks heute Morgen. An den Ständen werden Fische, Scampis, Hühnchen, aber auch lebende Frösche angeboten, die noch in ihren Netzen zappeln. Zwischen den Marktständen haben sich Wahlkampfhelfer von Yinlak Shinawat postiert, die den potenziellen Wählern vorab verdeutlichen, wer da gleich kommt. Virun Thechapaiboon ist selber Parlamentarier der Pur Thai-Partei. Zurzeit aber fungiert er als Berater der Spitzenkandidatin. Die zwar erfolgreiche Geschäftsfrau und Schwester des Ex-Premiers Thaksin Shinawat ist, aber als Politikerin noch gänzlich unerfahren. Der Markt ist Pur Thai-Gebiet. Hier arbeiten die Anhänger Thaksins, der nach seinem Sturz und einer Verurteilung wegen Korruption und Steuerhinterziehung ins Ausland geflüchtet ist. Ja, die Chefin sagt, hier müssen wir anfangen, weil hier die Menschen sind, für die unsere Politik sein soll. Die Menschen, die ganz früh morgens aufstehen, um möglichst günstig frische Lebensmittel einzukaufen.
In the morning to buying fresh food, meat and whatever they needed here.
Dann erscheint die Spitzenkandidatin. Yinlak Shinawat wird bejubelt, schüttelt Hände, posiert für Erinnerungsfotos. Es ist ihr allererster Auftritt im Wahlkampf als vielleicht bald erfolgreiche Herausforderin von Premierminister Abhisit Vejjajiva. 50-50 stehen die Chancen nach jüngsten Umfragen. Sollte sie gewinnen und Thailands erste Premierministerin werden, dann will Yinlak sofort etwas gegen die steigenden Lebenshaltungskosten unternehmen. Es gibt viele Probleme mit den steigenden Preisen. Nehmen Sie zum Beispiel Eier, die sind innerhalb eines Jahres um 40% teurer geworden, weil beispielsweise die Energie- und Transportkosten gestiegen sind. Das müssen wir ändern. Hier geht es um das tägliche Leben der Menschen. Ihren ersten symbolischen Erfolg konnte die Opposition gestern verbuchen. Bei der in Thailand üblichen Verlosung der Platzierung auf dem Wahlzettel landete die Pua-Thai-Partei ganz oben auf Platz 1. Die regierende Demokratische Partei muss sich mit Platz 10 begnügen. Ja, das ist ein gutes Zeichen, ein guter Start für uns. Die 1 ist doch für jeden eine Glückszahl. Gestern Abend hatten rund 30.000 oppositionelle Rothemden, sie sind mit der Pua-Thai-Partei eng verbunden, auf der Ratchaprasong-Kreuzung in der Innenstadt Bangkoks an die gewaltsame Auflösung ihrer Proteste vor genau einem Jahr erinnert. Am 19. Mai 2010 hatte das Militär die Besetzung der Innenstadt Bangkoks unter Einsatz von Panzern beendet. Während der wochendauernden Blockaden, die den Sturz der Regierung zum Ziel hatten, wurden 92 Menschen getötet.
Wahlkampfauftakt in Thailand ein Jahr nach der Niederschlagung der Proteste. Das war der Bericht von Udo Schmidt. 4:07 Zeit im Echo des Tages für den Sport, jedenfalls am Samstag. Nicole Seifert aus der Sportredaktion ist im Studio. Das Highlight heute natürlich das DFB-Pokalfinale in Berlin. MSV Duisburg gegen Schalke 04. 20 Uhr ist Anpfiff, also einer guten Stunde. Der Countdown läuft. Nicole Seifert, wer ist der Favorit heute Abend? Keine Frage, oder?
Ja, sagen wir mal so, auf dem Papier steht Erstligist Schalke als Favorit. Und Schalke könnte auch mit einem Sieg die Saison doch noch positiv beenden. Für Ralf Rangnick wäre es zudem der erste große Titel als Trainer und für Torwart Manuel Neuer wird es wohl das letzte Spiel für Schalke werden. Aber heute Abend will er nochmal mit der Mannschaft alles geben, denn Duisburg darf man ja nicht unterschätzen.
Sie werden versuchen, alles zu tun, um uns zu schlagen und werden mit Sicherheit über die Kampfschiene kommen und über den Willen kommen. Und wir müssen halt versuchen, wie wir das auch sind, eigentlich die bessere Fußballmannschaft müssen wir sein. Wir haben die besseren Einzelspieler. Wir müssen alle halt zusammenhalten auf dem Platz und dann bin ich mir auch sicher, dass wir das Spiel gewinnen werden.
Ja, Zweitligist Duisburg hat dagegen nichts zu verlieren und mit dem Erreichen des Finales ja schon einen Sieg gefeiert. Allerdings plagen Duisburg Personalprobleme. Trainer Sasic muss auf jeden Fall auf die Verletzten Bajak, Koch und Soares verzichten. Und auch der Einsatz von Grilic und Torjäger Meierhofer ist ungewiss. Dabei hat Meierhofer einen Traum.
Dass mich der Trainer in der 80. reinhaut, es steht 0-0. In der 85. mache ich das Tor, in der 87. lasse ich mich wieder auswechseln.
In der Formel 1 stand heute beim großen Preis von Spanien das Qualifying auf dem Programm und da hat Sebastian Vettel erstmals nicht die Pole-Position erreicht. Schneller war sein Teamkollege Mark Webber, der sich die erste Startposition sicherte. Vettel geht morgen also als Zweiter ins Rennen, war allerdings nicht ganz so zufrieden.
Die Runde hat mich jetzt nicht gerade vom Hocker gehauen, also trotzdem glaube ich, dass wir morgen ein gutes Rennen vor uns haben. Die Longruns waren gut am Freitag, also lassen wir uns überraschen.
Nico Rosberg belegte im Qualifying Rang 7, Michael Schumacher Platz 10. Nick Heidfeld wurde Letzter. Er konnte zum Qualifying nicht antreten, nachdem sein Lotus Renault im Abschlusstraining zuvor Feuer gefangen hatte. Heidfeld blieb aber unverletzt. Und noch weitere Meldungen. Betty Heidler hat einen Weltrekord im Hammerwerfen aufgestellt. Heidler überbot beim internationalen Leichtathletik-Meeting in Halle an der Saale die alte Bestmarke von 79,42 Metern. Deutschland hat zum 5. Mal die Tennis-Mannschafts-WM in Düsseldorf gewonnen. Im Finale besiegte Deutschland Argentinien mit 2-1. Petschner und Kohlschreiber gewannen das entscheidende Doppel in 2 Sätzen. Nach den Einzeln stand es noch 1-1. Andrea Petkovic hat das WTA-Tennisturnier von Straßburg gewonnen. Damit hat sie eine perfekte Generalprobe für die morgen beginnenden French Open gefeiert. Und die Länderspiele der deutschen Fußballnationalmannschaft werden bis 2016 von ARD und ZDF übertragen. Das DFB-Präsidium stimmte einer Verlängerung des 2012 auslaufenden Vertrages um weitere 4 Jahre zu. Das Rechtepaket beinhaltet aber auch die Begegnungen der Fußballfrauen-Nationalmannschaft sowie die Spiele der dritten Liga und der Frauenfußball-Bundesliga ab der Saison 2012-2013.
Und das ist noch ein bisschen hin. Fürs Erste war es das hier, das Wichtigste vom Sport heute mit Nicole Seifert aus der Sportredaktion. Und das war es auch am Echo des Tages. Ihnen noch einen angenehmen, einen erholsamen, vielleicht auch spannenden Abend vor dem Fernseher mit dem Fußball-Pokalfinale. Ich bin Golo Schmidt.